Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und ich habe heute einen Gast. Hallo Burkhard, schön, dass du
Hallo.
da bist. Wer das genau ist und warum das heute eines der Videos wird, die garantiert wahnsinnig viele Aufrufe bekommen, das erfahrt ihr gleich nach dem kurzen Intro. Also, der Burkhard ist unser persönlicher Steuerberater. Wenn ich uns sage, dann meine ich unsere Firma, also auch mein persönlicher und der Steuerberater unserer Firma. Und warum wird dieses Video garantiert viele Aufrufe haben? Weil wir haben jetzt schon zuletzt immer festgestellt, immer wenn wir über das Thema Steuern sprechen, bekommen wir wahnsinnig viel Resonanz, viele Fragen und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich ja vor kurzem in einem Video gesagt, ich muss mal ein Video mit dir machen, weil wir eben so viele Fragen haben. Und damit aber alle auch wissen, die hier zuschauen, wer du überhaupt bist, vielleicht kannst du dich und dein Unternehmen mal kurz vorstellen, weil, das muss ich voranschicken, die meisten kennen ja nur so Steuerberater, die sind zu zweit, zu dritt maximal. Ihr seid ja ein richtig großes Unternehmen.
Ja.
Also leg mal los, wer bist du?
Ja, mein Name ist Küpper, Burkhard Küpper, ich bin Steuerberater. Wir haben das gleiche Alter, ne? Ich habe nur mehr Haare als
du. Ja, deutlich mehr.
So, insofern ist das ungefähr das Gleiche. So, ja, wir sind selber in ganz Deutschland unterwegs, haben unser Epizentrum, so sagen wir das, das hat in der Nähe von Düsseldorf gestartet. Wir sind aus Düsseldorf nach Hilden gegangen und von dort aus haben wir uns ausgeweitet. Inzwischen sind wir schon in jetzt 10 Städten vertreten. Also die 10. Stadt ist noch nicht ganz sicher, in 9 Städten vertreten. Wir werden aber, unser Ziel ist, dass wir in ganz Deutschland vertreten sind. Und warum machen wir das? Weil wir festgestellt haben, mal vor einiger Zeit, also es ist noch gar nicht so lange her, vor 1,5 Jahren, eigentlich das, was wir da tun, haben wir gedacht, wäre normal und haben dann irgendwann festgestellt, als wir zunehmend immer mehr und mehr Mandanten bekommen haben, dass sie jedes Mal gesagt haben, das haben sie ja noch nie gehört, dass sie gesagt haben, das müssen wir mal anderen, da müssen wir mal drüber reden und mit anderen sprechen. Und seitdem brennt das Telefon. Ja, seitdem wir darüber reden und auch sagen, wie man Steuern sparen kann, ja, haben wir halt sehr, sehr viel Zulauf. Das ist halt unsere Expertise. Wir versuchen halt, die Unternehmer dahingehend zu beraten, wie sie eben. Jeder muss Steuern zahlen, das ist nun mal in Deutschland so, aber man muss die Frage, wie viel Steuern man zahlt, hat eben ganz, ganz viel davon, wie man sich aufstellt, wie man sich strukturiert hat, damit zu tun. Und das versuchen wir zu verbessern. Das ist halt unser Ansatz.
Ich kann vielleicht noch ganz kurz erzählen, wie wir zueinander gekommen sind. Wir haben uns mal kennengelernt auf einem Event, auf einem Seminar, wo wir gemeinsam waren und sind dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen.
Genau.
Und dann warst du mal hier bei mir. Wir hatten noch einen anderen Steuerberater. Und dann haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann war es tatsächlich so, dass innerhalb von, ich glaube, es hat nicht mal 10 Minuten gedauert, hattest du mir, ich glaube, 3 oder 4 Möglichkeiten aufgezeigt, wie wir hätten in den letzten Jahren völlig legal und mit völlig ganz normalen Dingen, eigentlich nicht mal, wenn man jetzt so darüber nachdenkt, völlig einfachen Dingen, hätten wahnsinnig Geld sparen können. Und da habe ich gesagt, okay, ab sofort seid ihr unser Steuerberater. Ja? Und ja. Es ist halt tatsächlich so, was ja auch viele, glaube ich, von euch hier schon erlebt haben, viele, viele Steuerberater sind leider bessere Buchhalter. Das heißt, die verbuchen das zwar alles korrekt, aber so, wenn es wirklich ums Steuern sparen geht, da sind die nicht so unterwegs. Warum glaubst du, ist das in eurer Branche so?
Ich glaube, viele Buchhalter wollen es halt immer richtig machen, aber richtig machen hat ja auch was mit dem Ziel zu tun. Ich muss also, wenn ich jetzt jemanden berate und dem frage, dann fragt er mich, wie kann ich das machen? Dann frage ich, wo willst du denn überhaupt hin? Ja, was ist denn dein Ziel? Und dann fragen wir da mal und dann kriegen wir Antworten und sagen, ja, dann machst du es am besten so oder machen wir es so. Und da gibt es nicht irgendwie, du kannst das, 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 sondern wir sagen relativ konkret, mach so. Ja, weil ich mache das jetzt seit fast 24 Jahren, habe über 1000 Unternehmen betreut, dann hat man genügend Expertise, wirklich zu sagen, ja, du hast jetzt die und die Option, aber die würde ich dir empfehlen, weil das ist für dich wirklich die beste Option. Mhm. Ja, und so gehen wir halt vor. Ja, also und ja, warum die anderen Steuerberater mit dem Buchhalter sind, ja, ich sag mal, erstmal muss man sagen, es gibt einen Teil der Steuerberater, die kommt aus der Finanzverwaltung, finde den Fehler. Dann gibt es einen Teil der Leute halt einfach, die sind halt zu wenig Unternehmer und das prägt uns halt einfach, das hat uns wirklich geprägt. Das habe ich auch von meinem Mentor, das habe ich, also als ich vor 25 Jahren in die Steuerberatenberufe eingestiegen bin, da habe ich halt jemanden getroffen, den Jens Albers, mein Mentor, vor dem ich auch die Kanzlei dann übernommen habe, und der hat mir halt Unternehmertum beigebracht und zwar von der Pike auf, und das, wenn man das 25 Jahre lang gemacht hat, dann prägt einen das auch, und das heißt, wir sind zwar eine Steuerberatungskanzlei, aber erstmal sind wir Unternehmer, die Steuerberater hat uns Dienstleistungen erbringen. Wie denken wir Unternehmer? Das macht das halt, glaube ich, aus. Das macht, glaube ich, ganz viel aus.
Ja, das gibt es in vielen anderen Branchen auch. Zum Beispiel bei Immobilienmaklern. Es ist ein völliger Unterschied, ob du einen Makler hast, der selbst Immobilienbesitzer ist, oder ob du einen Makler hast, der selber überhaupt keine Immobilien versitzt, die aber einer verkaufen will. Mhm. Also das ist auch vom Denken her was ganz anderes.
Ja.
Eine Sache wollte ich schon immer mal fragen, und zwar, stimmt es tatsächlich, dass die deutschen Steuergesetze die kompliziertesten und umfangreichsten der Welt sind?
Also in Deutschland gibt es die meiste Steuerliteratur der Welt. Es gibt die
Okay.
meisten Kommentare, also insofern stimmt das schon. Es gibt das meiste Papierwerk. Das liegt aber auch wahrscheinlich an uns Deutschen. Wir wollen es halt immer ganz perfekt machen, ne? Das heißt, wir haben das meiste an Regelungsgut auf den Markt gebracht. Insofern, das stimmt schon. Ja.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz, ich meine, warum holt man sich einen Steuerberater? Weil man in diesem ganzen dickichten Lotsen braucht. Ne? Wenn ich irgendwo in den Hafen reinfahre als dickes Schiff, dann hole ich mir Lotsen, weil der mich da durchbringt. Wenn ich in mein Auto reparieren will, gehe ich zu jemandem, der das kann. Also so sind wir halt also die, die sich halt mit Steuern auskennen. Und das ist hier nur so, da sind alle von betroffen, weil Steuern zahlen wir nun mal alle. Ja? Und also bei mir ist das Steuerzahlen, der Wille zum Steuerzahlen nicht so groß ausgeprägt. Das prägt dann auch das Unternehmen. Das heißt, ich versuche natürlich mir zu überlegen, wie habe ich die Möglichkeit, weniger Steuern zu zahlen und das eben auch zu nutzen. Ja, und das hat nichts mit irgendwelchen anderen Dingen im Ausland zu tun, sondern einfach mal ganz konkret in Deutschland. Wie kann ich in Deutschland einfach, wenn ich meine Struktur ändere, oder wie kann ich da einfach günstig Steuern zahlen? Wir kommen ja, glaube ich, noch mal zu ein paar Dingen. Ja?
Genau. Vielleicht noch eine Sache. Du hast schon gesagt, du machst jetzt 25 Jahre. Hat man so das Gefühl ist ja, dass wir heute deutlich mehr Steuern bezahlen als vor 10 oder 15 oder 20 Jahren. Wenn man mal wirklich die Steuersätze sieht, ist das so? Also trügt einen dieses Gefühl oder ist es tatsächlich so, dass wir heute mehr bezahlen?
Ja, also ich habe jetzt keine Untersuchung, wo ich dann in die Vergangenheit schauen kann. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Aber die Unternehmen, die zu uns kommen, ich glaube, ich kenne keinen Unternehmer, der das Gefühl hat, dass er zu wenig Steuern zahlt, sondern alle kommen mit dem Gefühl zu uns, es reicht jetzt wirklich. Und das muss man einfach sagen. Da halte ich auch, jetzt könnte ich ein bisschen politisch werden, will ich mich ein bisschen vorsichtig handeln, sonst trete ich auf irgendwelche Minen hier. Es ist einfach so, der Mittelstand, und das sind halt nun mal die, der das Land trägt, der wird halt sehr hart besteuert. Und wenn man da die falsche Unternehmensform wählt, ist man, ja, wenn man viel verdient, ist man schon bei einem Steuersatz von, ja, sag ich mal, 42, 45%, je nachdem, was man als dazu zählt, wenn man auch die Sozialversicherung dazu zählt. Das heißt, von 100.000 Euro, die man verdient, wird einem so viel weggenommen. Das ist schon einfach, das erstickt natürlich auch alles das, was eigentlich unser Land groß gemacht hat. Und deswegen bin ich ein großer Freund davon, den Leuten beizubringen, wie sie weniger Steuern zahlen können. Aber genau auszusagen, wie viel Prozent ist jetzt, die Frage habe ich mir gar nicht gestellt, weil die Leute sowieso alle zu uns kommen, ist zu viel. Was kann ich
Man
machen?
kann es, glaube ich, auch nicht so ganz konkret festmachen, weil ich weiß, da der Einkommensteuersatz war schon mal höher, aber dafür waren die Mehrwertsteuern zum Beispiel deutlich geringer. Oder also es gibt ja immer Dinge, die sich ändern. Die Grunderwerbsteuer war deutlich niedriger, ist dann angehoben worden. Also es gibt ja verschiedene Steuerarten und deswegen kann man wahrscheinlich nicht sagen, hat man vor 5 oder vor 10 Jahren mehr oder weniger gezahlt. Unterschiedlich
Aber
halt.
Grunderwerbsteuer ist ein typisches Beispiel. Das ist schon echt unfair, was die Länder da gemacht haben. Also da, ich meine, die Sätze sind zwar, aber das ist einfach zu viel. Also da muss ich einfach sagen, da wird halt eine Substanzbesteuerung betrieben. Ja, das ist, sie haben zwar keine Vermögensteuer, aber dafür haben sie die Grunderwerbsteuer. Und da, glaube ich, da könnte man viele Ansätze zu finden. Vielleicht die erste, zweite Immobilie von der Grunderwerbsteuer komplett zu befreien oder die selbstgenutzte Immobilie komplett zu befreien. Da gibt es ja viele Ansätze, die man machen kann. Also da wäre so ein typisches Beispiel, wo ich sagen muss, das wird auch ungerecht. Ja.
Okay, übrigens Sachsen, ja, nach wie vor nur 3,5%. Andere Bundesländer, wo man jetzt über Enteignung nachdenkt, deutlich höhere Steuersätze, aber andere
Stimmt,
Geschichte.
stimmt.
Wir haben, ich habe letztens ja ein Video gemacht, das verlinken wir euch nochmal, der größte Renditekiller im Depot. Und ja, das sind die Steuern. Und ich habe dann in dem Video gesagt, schickt mir mal Fragen, was euch zu Steuern interessiert. Und wir haben wirklich Fragen bekommen, unglaublich. Also hätte dir jetzt auch hier so ein Pack hinlegen können an Fragen. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen auf ein paar Fragen geeinigt, wo wir auch sagen, okay, da kannst du jetzt auch eine Auskunft geben. Es gibt manchmal auch so Dinge, wo man sagt, da müsste man sehr ins Detail gehen, das ist sehr individuell. Und wir verlinken dann auch hinterher alle deine Kontaktdaten. Also wer da wirklich was Individuelles noch will, der kann sich selbstverständlich an euch wenden.
Genau.
Vielleicht nochmal, wer ist eure, was habt ihr für eine Zielgruppe auch an Klienten? Ihr seid ja kein Lohnsteuerhilfeverein, sondern an wen sprecht ihr hauptsächlich an als Kunden?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, weil das ist eine Frage, wo ich ganz vielen Leuten schon mal ganz viel Geld sparen kann. Also in dem Augenblick, wenn man jemand nur Arbeitnehmer hat und sonstige keine größeren Einkünfte hat, ein bisschen was im Kapitalvermögen macht, dann kann er sich einen Lohnsteuerhilfeverein nehmen. Der ist dazu ausreichend mit Wissen versorgt, der kann das auch machen. Der kann auch ein bisschen V&V noch ein bisschen mitmachen oder so. Das ist alles gut. Aber in dem Augenblick, wenn man Unternehmer ist, dann ist man dort nicht mal richtig aufgehoben. Als Unternehmer braucht man immer einen Steuerberater. Ich kenne bisher keinen Unternehmer, der quasi, wenn er selbst die Dinge versucht hat zu regeln, der dann günstiger weggekommen ist, als wenn er einen Steuerberater genommen wird. Und das unter Berücksichtigung der Kosten. Ein Steuerberater ist ja nicht so, als wenn man da große Freude hat, wenn man von dem eine Rechnung bekommt oder so weiter. Aber unser Anziehen ist immer das, was man da an Gebühren hat, das muss irgendwie ein Steuerspareffekt wieder rauskommen, sodass man nachher betriebswirtschaftlicher Unternehmer mehr raus hat, als man reingesteckt hat.
Ja. Nee, ich kann es ja, ich habe dir ja schon auch schon erzählt, ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja selber auch gerade am Beginn versucht man ja Geld zu sparen. Und dann hast du ja die Bekannte, die irgendwo arbeitet und die das auch schon mal gemacht hat. Und dann lässt du die Steuern machen. Das kennt ja jeder von euch. Ne? Irgendjemand macht es günstig mit. Ja, und am Ende ist es dann immer nicht günstig, sondern wahnsinnig teuer, wenn das erste Mal das Finanzamt kommt und sagt, das ist falsch. Und wenn das Kind halt in den Brunnen gefallen ist, dann hat man das, was man an Gebühren gespart hat, an den guten Berater deutlich mehr bezahlt ans Finanzamt. Dann. So war es jedenfalls bei mir. Und deswegen, ich bezahle Rechnung von Steuerberatern nicht gern, aber ich weiß, es ist sinnvoll. Es gibt andere Rechnungen, die ich noch weniger gern bezahle. Okay. Burkhard, ich lese dir einfach ein paar Fragen vor.
Gerne.
Und wir versuchen dann, gibst uns da eine Antwort drauf. Und zwar, ab welchem Vermögen lohnt es sich, eine vermögensverwaltende Gesellschaft zu betreiben?
Ja, ich muss die Fragen mal ein bisschen sortieren, weil Vermögen ist ja eigentlich gar nicht so das Entscheidende, sondern die Frage ist, welche Erträge. Ja, denn wenn ich in eine GmbH gehe, kann die GmbH, also wenn jetzt hier, das geht ja vermögensverwaltende Gesellschaft, da zieht es ja auf die vermögensverwaltende GmbH aus. Wenn ich eine GmbH betreibe, kann die aus mehreren Gründen sinnvoll sein. Einmal, wenn ich Haftung begrenzen möchte, wenn ich zum Beispiel nicht möchte, dass das mit anderen Dingen in Verbindung gerät, da sollte man, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass eine GmbH hat einfach eine Flat-Besteuerung, wenn man das so will, 15% Körperschaftssteuer, 15% Gewerbesteuer. Ich weiß, da gibt es die Prozentsätze sind ein bisschen anders. Machen wir es mal schön einfach, damit man das auch nicht ins Komplizierte führt. 30% und dann ist man durch die Sache durch bei der GmbH und dann hat man das Geld in der GmbH links versteuert und man kann es dann für andere Investitionen wieder nutzen. So, insofern kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie viel Vermögen man reinbringt, sondern was hat das Vermögen für einen Ertrag? Das heißt, umso größer der Ertrag ist, umso größer ist der Effekt. Ja, und da gibt es halt relativ schnell einfache Beispiele. Wenn ich Aktien im Privatbesitz verkaufe, dann habe ich die Abgeltungssteuer, dann habe ich da meine 25++ dann dabei. Das heißt, das Geld ist weg. Und wenn ich die Aktien mit einer GmbH halte und die verkaufe, dann bin ich ja, ich sage das mal ein bisschen auch verkürzt, 1,5%. Ja, da sieht man schon mal, da ist ein riesen Gap dazwischen. Da muss man sagen, wenn da die Steuerlast aus diesem einen, da kann man ja einfach nur mal rechnen, wie schnell sich so eine GmbH entsprechend bezahlt macht. So eine GmbH ist nicht für, das sollte man sich gut überlegen, wenn man das tut. Das auch bitte immer mit einem steuerlichen Berater, weil eine GmbH ist ein Zielkonstrukt, hat auch was mit anderen Rahmenbedingungen zu tun. Alles das, was wir hier sagen, kann ja nur eine allgemeine Beratung sein. Individuell sind es manchmal wirklich andere Facetten, die dann noch eine Rolle spielen. Wenn man aber eine GmbH hat, dann hat man sie einmal gegründet. Das heißt, man hat den Notar 700, 800 Euro, man hat die Gerichtskasse mit 200 Euro. Ja, dann hat man laufend die GmbH im Unterhalt. Das ist je nach Ausprägung der GmbH. Also ich kenne keine GmbH, die unter 2000 Euro kostet, 2,5, irgendwie sowas, würde ich sagen, kostet jede GmbH, auch selbst wenn sie wenig tut.
Pro Jahr.
Ne, pro Jahr, genau, pro Jahr. Und das heißt, das muss ja alles irgendwie ja Sinn machen. Man berät ja nicht in irgendwas hinein, wenn man durch die Kosten das nicht wieder auffängt. Das heißt, ab welchen Größenordnung macht das Sinn? Also es hängt ja ein bisschen von dem ab, was man tut. Aber wenn ich das Thema Aktien verkaufe, wenn ich Aktien verkaufe, von 10.000 Euro habe und habe dann 25, nehme ich mal nur die 25++, nehme ich mal gar nicht, habe ich 2.500 Euro Steuern. Ja, wenn ich dagegen aber dann nur 1,5% habe, dann sieht man schon, wie schnell man das sagt. Aber ich sag mal, ich habe vor kurzem genau die Frage bekommen, da war das aber jemand, der, sag ich mal, 5.000, 6.000 Euro Erträge hat, der sagt, da lohnt sich das noch nicht. Also da muss man sagen, da sind die Strukturkosten einfach zu hoch und da sind wir als Berater auch aufgefordert, dem Mandanten zu sagen, mach es bitte noch nicht, weil die Struktur, ja schön, dann verdient man selber Geld, viele Berater beraten dann auch dahinter. Nein, es muss Sinn machen. Da sind die Strukturkosten dann einfach zu hoch. Aber ich sag mal einfach ab 10.000 Euro Aktienverkäufe im Jahr ist es schon eine Nullnummer. Ja, und darüber hinaus dann schon. Und das ist ja jetzt nur mal Verkauf. Haben wir Dividenden oder andere Dinge auch. Also insofern sage ich mal einfach, umso größer das Volumen, also ich kenne kaum jemanden mit größerem Engagement, der das nicht in einer Kapitalgesellschaft oder in Form einer Stiftung oder sonst irgendwie hält. Das macht keinen Sinn mehr. Mhm. Weil, das muss man einfach sehen, die Konzerne haben es geschafft, Regelungen ins Steuergesetz zu bringen, die dazu führen, das ist hier dieses Mantelprinzip, hast du, glaube ich, mal das auch, ne? Das heißt, wenn eine GmbH eine andere GmbH besitzt und die untere GmbH verkauft wird zum Beispiel, ja, dann hat sie halt nur 1,5% Steuerlast. Das haben ja die Konzerne reingebracht, das gab es ja früher alles gar nicht. Ja, das ist ja halt reingekommen und jetzt kann man das aber auch für den Mittelstand nutzen. Also das heißt, das Angebot an alle Unternehmer da draußen ist auf jeden Fall, sich darüber nach Gedanken zu machen, sag ich mal, in einer vermögensverwaltenden Gesellschaft was zu tun. Gerade bei den Leuten, ich weiß, das fußt jetzt ein bisschen geht jetzt ein bisschen weiter, aber es ist halt wichtig. Weil die Frage schließt dann immer an, ab wann macht es Sinn? Das ist einmal die Kosten. Aber gerade bei den Unternehmern, die ich kenne, die haben meistens dann, die haben dann vielleicht noch Immobilien, die haben dann vielleicht Anlagen in Beteiligung, die haben dann Aktiendepots, die haben vielleicht ein oder vielleicht mehrere Unternehmer. Immer dann, wenn es Multiunternehmer gibt, macht die GmbH, die Holdingstruktur schon Sinn. Die GmbH macht aber für die meisten auch schon Sinn. Mhm. Also bei den meisten, also bei den Unternehmern, die ordentliches Geld verdienen, die sind im Spitzensteuersatz. Wenn man da immer wieder Spitzensteuersatz, ich bin mal ein bisschen, die Hälfte nimmt der Staat weg, das stimmt nicht ganz, aber die Hälfte nimmt der Staat weg und bei 30% ist bei der GmbH Stopp. Mhm. Da kann man so ein bisschen, da weiß man, da braucht man jetzt nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen zu sein, um zu erkennen, dass da ein Gap dazwischen ist. Mhm. Ja? Also deswegen ist heute eine der ersten großen Dinge, die man als Unternehmer lernen muss, ist sich wirklich darüber Gedanken zu machen, ob man nicht sein Einzelunternehmen, wenn man Einzelunternehmer in eine GmbH überführt und wenn man Multiunternehmer ist oder eben wie hier Aktienvermögen hat, dann sollte man sich überlegen, ob man nicht eine Holdingstruktur hat oder eine Vermögens eine Gesellschaft.
Mhm. Sehr gut. Die nächste Frage, die ja kommt, die nächsten Fragen, die haben natürlich dann immer, die sind ganz häufig gestellt worden, und zwar, dass man gesagt hat, ja, dann habe ich zwar das Geld innerhalb der GmbH gespart, aber jetzt muss ich mir das Geld irgendwie wieder rausnehmen oder ich muss mir ein Gehalt bezahlen. Fangen wir vielleicht mal mit dem Thema an. Ich bin dann Geschäftsführer dieser GmbH und jetzt zahle ich mir ein Gehalt von mir aus, auch aus diesen Erträgen. Wie wird denn das dann versteuert?
Ja, also das ist eine extrem wichtige Frage. Also erstmal muss man eine Holding derart verstehen, eine Holding ist wie eine Spardose. Ja, das heißt, ich habe da oben einen Wasserhahn und ich kann halt bestimmen, wie viel Geld führe ich auf die private Ebene. Ja, das heißt, wie viel Geld kommt in der Besteuerung auf der privaten Ebene an? Und dann ist es dann eben so, wenn es dann, nehme ich an, ich würde jetzt ein Gehalt zahlen. Das Gehalt ist genauso wie beim Arbeitnehmer eben auch und so weiter. Man ist ja quasi Arbeitnehmer seiner eigenen Gesellschaft, ja. Und dann wird es halt ganz normal da versteuert. Man muss sich halt nur die Frage stellen, das ist sehr entscheidend. Wie viel Geld brauche ich denn überhaupt auf der privaten Ebene? Mhm. Da fängt es schon mal ganz, ganz wichtig an. Ich gehe gleich mal, die Frage ist sehr komplex, deswegen dauert sie ein paar Minuten zu beantworten. Ich würde nur so viel Gehalt mitzahlen, wie ich privat verbrauche. Den ganzen Rest würde ich in dieser Gesellschaft stehen lassen. Weil immer dann, wenn ich etwas aus einer Gesellschaft herausführe, führe ich es halt immer tendenziell in die Maximalbesteuerung hinein. Und deswegen sage ich einfach, wenn man denn eine vermögensverwaltende Gesellschaft hat, hat man die ja meistens, weil man Geldvermögen aufbauen möchte. Und alles, was ich nicht auf die private Ebene, was ich da nicht verbrauche, das sollte ich doch bitte dahin nicht überführen, sondern das Gehalt in dieser entsprechenden Größenordnung machen. Das ist mal die Grundsatzregel. Ich gehe mal gleich mal, welche Wege es gibt, Geld quasi aus einer GmbH auf die private Ebene zu führen, gebe ich gleich mal detailliert drauf ein. Aber es ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist dabei, dass man überlegen muss, ganz viele Unternehmer haben eine ganze Reihe von Ausgaben, die sie betrieblich aufwenden, aber gar nicht ansetzen. Also ich würde sagen, von 100 Unternehmen, die zu uns kommen, sind 80-85% geben Dinge aus, und bezahlen das aus versteuertem Geld, obwohl es dem Unternehmen dient. Also ich mache mal einfach das Beispiel. Man trifft sich zum Essen mit befreundeten Unternehmern, spricht über die Frage, wie man weiter vorgeht. Da sind auch Kunden dabei und so weiter. Das hat einen betrieblichen Sachbezug. Wieso ist das Essen nicht in dieser Buchhaltung drin? Das heißt, man macht ja daraus wieder Folgegeschäft, ja? Oder ein anderes Beispiel.
Entschuldigung, wenn ich da kurz unterbreche. Man glaubt das ja immer nicht. Ne? Also da werden jetzt viele sagen, ah Quatsch, das macht doch jeder Unternehmer. Nein, macht er nicht. Ja. Ich war diese Woche erst mit einem befreundeten Unternehmer essen. Wir haben uns einfach mal so getroffen. Wir waren abends essen und dann wieder, wie das am Ende dann so ist, ne, komm, ich bezahle, nein, ich bezahle, nein, ich bezahle. Und jedenfalls, er hat dann bezahlt. Und Kellner kommt, er bezahlt unsere Rechnung und der Kellner fragt ihn dann, brauchen Sie einen Bewirtungsbeleg? Nein. Dann sage ich, warum lässt du keinen Bewirtungsbeleg gehen? Ah, komm, das bezahle ich privat. Wo ich auch so gedacht habe, nein, warum denn? Also ich hätte mir definitiv einen Bewirtungsbeleg geben lassen, weil wir haben ja auch über das Geschäft gesprochen, natürlich auch über private Dinge, aber wir haben auch ein paar geschäftliche Sachen besprochen. Und das ist genau das, was du sagst. Also ganz, ganz viele lassen, auch wenn es scheinbar kleine Summen sind, das aber völlig am Vorbeigehen dann irgendwie an ihrer Buchhaltung.
Aber wenn man mal das Beispiel nimmt, nehmen wir mal, geht irgendwo essen, 119 Euro, und man hat ein Unternehmen, was ist Unternehmer, hat da seine Dinge, hat umsatzsteuerpflichtige Leistungen, die man auch anbietet. Das heißt, dann kriegt man die Umsatzsteuer schon mal wieder zurück. Das heißt, von den 119 Euro sind schon mal 19 Euro wieder. Mhm. Wenn man als GmbH betragt, mindern ja diese 100 Euro, die dann übrig bleiben, dann auch nochmal, da gibt es einen Abzug, aber mindern ja auch nochmal den Gewinn. Das heißt, kriegt man auch nochmal was zurück. Das heißt, man hat dann eine Summe X, die man, also das Essen kostet, stimmt nicht ganz, ich sage nicht die Hälfte, stimmt nicht ganz, ist ein bisschen mehr, aber trotzdem, sag mal 40% von dem, was man da ausgegeben hat, kriegt man wieder zurück. Mhm. Ja? Und auch zu Recht, weil man hat es ja für den Betrieb gemacht. Ja? Wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt. Wie viele Seminarteilnehmer mich gefragt haben, kann ich das, das war ein Vertriebsseminar, das kann man so sagen, ja, ein sehr gutes auch. da hat man die Frage, kann ich dieses Seminar von der Steuer absetzen? Da habe ich gefragt, diese Frage, die stellt sich mir gar nicht. Hier, weil hier ist ja gar kein Privatvergnügen. Ja, dass uns das allen Spaß macht, wenn wir Unternehmer sind, dass wir Unternehmer sind, das ist die eine Sache. Aber das war ein reines Vertriebsseminar. Mhm. Ja, natürlich sind diese Kosten vollständig absetzbar. Diese Frage ist schon verkehrt. Und dann frage ich mal, warum fragst du ihn? Ja, mein Steuerberater hat mir gesagt, das kann ich nicht voll Steuer absetzen. Dann sage ich ja. Schwierig. Also da ist schon, in dem Augenblick sage ich immer, weißt du was, ich bin ja in sehr vielen Leuten im Dialog, du musst ja nicht zu mir kommen, aber da, wo du jetzt bist, pack deine Sachen, pack alles ein und renn da weg, weil du wird gerade Geld vernichtet. Und zwar das in einer hohen Geschwindigkeit. Und wenn das schon an einer solchen Frage quasi rausgeht, ja, dann weiß man schon, dass alle anderen Fragen, die vielleicht dann noch mehr, die kommen ja gar nicht erst. Mhm. Und das ist einfach der Punkt. Da, aber nochmal wieder zurückzukommen, das Erste ist also wirklich, man muss sich Gedanken darüber machen, was ist alles Betriebsausgabe? Ja, man arbeitet häufig von zu Hause aus, ja, da hat man Internetzugang. Ja, das ist natürlich dann Betriebsausgabe, weil man nutzt diesen natürlich auch, um dann die ganze Zeit zu recherchieren. Ich weiß nicht, wie häufig du schon von zu Hause aus gearbeitet hast. Mhm. Natürlich ist das so. Die Telefonkosten, das Mobiltelefon, der Computer, das iPad, die Filmausrüstung, die Fotoausrüstung, die man braucht, um YouTube-Videos zu machen. Also wenn man diese, wir haben mal so eine Liste gemacht, ja, die man im Internet abrufen kann, mit 100 Dingen, ja, die man typischerweise von der Steuer absetzen kann.
Habt ihr die noch? Habt ihr die Liste? Gibt's ja noch?
Ja, die Liste gibt's
noch. Dann machen wir einen Link unten drunter und dann könnt ihr euch die
Ich glaube, die Liste, die Internetseite, das Steuern,
nein, danke. Ja, wir machen das unten rein.
Ja, genau. Wir haben die, das ist mal so ein kleiner Schwenk, wir haben die in einem anderen YouTube-Video in der Mitte, irgendwo bei Zahl 27 oder so, war das Video gegenüber 1,5 Stunden, 27 haben wir darüber gesprochen und dann haben wir eine Landingpage gemacht, wir hatten 127 Aufrufe, das war mittendrin im Video, das heißt also, es ist schon so, das interessiert die Leute einfach, okay, zu sagen, wie kann man Steuern sparen. Also nochmal wieder zurückzukommen, wirklich sich zu überlegen, was ist Betriebsausgabe? Ja, wenn ich zu einem Geschäftspartner fliege, also ich bin jetzt mehrfach nach Dubai geflogen, rein betrieblich, ja, das ist natürlich so, natürlich ist das ganz wichtig, alles Betriebsausgabe, ja, alles, was da ist, weil, ja, ist ein schöner Ort, ehrlich gesagt, habe ich da nicht viel mitbekommen, weil ich die ganze Zeit in Konferenzräumen so weiter gewesen bin und so weiter, aber ist ein schöner Ort, aber natürlich ist das Betriebsausgabe, weil es betrieblich bedingt ist und das muss man als Unternehmer wissen, bitte alles das, was da ist, betrieblich bedingt, ja, und da gibt es natürlich Dinge, wo es provoziert, Dinge, die es nicht provoziert, das ist so, aber, und das ist ganz wichtig, der Steuerberater ist der eigene Verteidiger, der ist der eigene Bodyguard, das ist der eigene Schutzmantel, ja, und ist nicht das Finanzamt. Also das heißt, ich kann immer nur auch die Kollegen, die dann dazuhören, dazu raten, bitte, ihr seid die Vertreter des Mandanten und nicht die Vertreter des Finanzamtes. Wenn man selber schon das Ergebnis vorwegnimmt, das Finanzamt könnte damit ja Probleme haben, dann habt ihr ja schon dem Finanzamt den Sieg gegeben. Macht das doch bitte nicht. Ihr müsst eure Rolle kennen. Und ich kenne ganz viele Leute, ganz viele Steuerberater, die sagen, ich möchte keinen Ärger mehr im Finanzamt haben. Dann sage ich, Leute, erstmal A, das Finanzamt weiß, welche Rolle du hast. Es ist aber im Zweifel deine Aufgabe, Ärger zu haben mit dem Finanzamt, weil du musst das Geld des Mandanten verteidigen. Und deswegen, da merkt man schon ein bisschen dran, da sind wir halt anders unterwegs. Aber wieder zurückzukommen zu der Sache, wie man Geld aus der GmbH rausnehmen kann. Einmal hat man die Möglichkeit, das ist natürlich so, man kann sich ein Gehalt auszahlen. Wie ich schon sagte, möglichst alles nur das. Nochmal ein kleiner Schwenk zurück. Du hast ja gefragt, wie viel soll man sich auszahlen oder wie soll das mit dem Gehalt laufen? Da man weiß, wenn man sich viel auszahlt, wird es wieder ganz normal besteuert. Wenn man mal in den ganzen Ausgaben, die man bisher privat getragen hat, durchgeht und die dann aber betrieblich ansetzt, braucht man die alle schon nicht mehr auf der privaten Ebene. Das heißt, man kann sein Gehalt schon mal senken und damit die Steuerbelastung senken. Deswegen ist diese erste Vorschub, alles das in Betriebsausgaben anzusetzen, was man ansetzen kann, ist schon mal wichtig, weil man braucht sicher weniger Gehalt auszuzahlen und dann wird weniger von der Steuer behalten. Also Gehalt ist ein typischer Punkt. Ja? Zweiter typischer Punkt ist, dass man sich natürlich, wenn man jetzt hier, ganz viele fangen ja irgendwo in der Selbstständigkeit an, die haben vorher schon alles mögliche sehr angeschafft, ein PC, Computer, Maus, Telefon und so weiter, fangen an und nutzen diese Gegenstände dann betrieblich. Ja gut, aber das kann man da auch mal so eine Liste machen mit all den Gegenständen, die man auch in das Unternehmen hineingebracht hat, aus dem Privaten in das Unternehmen hinein. Ja, das heißt, die kann man auch alle absetzen. Das heißt, wenn man gerade die starten oder so weiter, kann man mal gucken, oder die anfangen, ich fange jetzt an, hier eine vermögensverwaltende GmbH zu machen oder so weiter und mache damit Aktien, mal gucken, was nutze ich denn alles für diese GmbH und setze das mal zusammen, da kommen richtig große Werte zu haben. Ne, das ist dann im Zweifel dann Teil der Miete von dem Zimmer, wo man sitzt, das ist dann vielleicht noch die Auswahl, der Schreibtisch, der Computer, die Maus und was nicht alles, ganz viele Dinge. Das heißt, diese Dinge sich wieder zurückerstatten zu lassen, weil man sie jetzt betrieblich nutzt. Das nächste ist, und das ist ganz wichtig, wenn man viel reist, also wenn man viel auf Seminare geht oder andere Dinge, man hat natürlich die Möglichkeit,
sich hier dann, zum Beispiel, ne, wer zu uns kommt,
ja, Harbor Academy. Ja, genau. Also ich, also muss, das ist ja jetzt hier, ich meine, du sitzt hier in Zwickau, ja, du hast aber auch Kunden, die kommen von Hamburg zu dir, weil die wissen, das ist ein geiles Seminar, da muss ich hin, das ist mir egal, wie weit das entfernt ist, weil hier komme ich weiter. Aber diese Leute, die dann von weit weg kommen hierher, die haben natürlich dann, wenn sie mit dem Auto kommen und kommen mit dem privaten Auto, 30 Cent pro gefahrenen Kilometer. Mhm. Und jetzt fährt man mal von Hamburg aus hierher, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer das sind.
600,
ne, mal 30 Cent, mal hin und zurück, ne, da sind da schon mal 360 Euro von der Steuer wieder, die man steuerlich dann die Bemessungsgrundlage senken kann. Das, und da ist natürlich, wer Steuern sparen möchte, der braucht ein bisschen, ja, wie soll ich mal, den Hang auch zur Dokumentation, weil das Finanzamt wird ja nicht einfach sagen, ja, machen wir einfach so, man muss das schon auch ein bisschen dokumentieren, das gehört schon ein bisschen dazu, aber natürlich gehört das alles, muss man das alles, also Reisekosten, also Kilometergelderstattung, Verpflegungspauschalen, wenn man im Ausland ist und ne, da die Übernachtungskosten, wenn man sie selber keinen Beleg bekommt, weil das vielleicht im Ausland dann teilweise nicht üblich ist, weil das da einfach alles steuerfrei ist, deswegen keine Belege rauskommen, da kann man die Übernachtungskosten pauschal ansetzen oder, also das Thema Reisekosten, ein weiterer Bestandteil. Natürlich kann man sich auch den Gewinn ausschütten, aber dann kommt auch wieder da die Abgeltungssteuer. Mhm. Dann in diesem Fall, ich sage immer, bitte nur das auf die private Ebene holen, was entsprechend unten, was man wirklich verbrauchen muss. Ja? Auch nochmal, also deswegen...
Entschuldigung, wenn ich da unterbreche. Ich glaube, das, was viele einfach auch nicht verstehen, ist, dass, dass man als Unternehmer dahingehend ein bisschen umdenken muss. Ich muss nicht, mir muss nicht alles gehören, was ich benutze. Also ich habe zum Beispiel, ich habe kein Auto. Mhm. Ja, da fährt doch Auto. Natürlich fahre ich ein Auto, aber das Auto gehört nicht mir, das gehört meinen Firmen. So, oder ich habe kein Handy, obwohl wir natürlich ein schönes Handy haben. Also ich, aber das hat natürlich die Firma. Also das ist, glaube ich, so das, was viele dann vom Privaten ins Geschäftliche umdenken müssen. Viele würden sich eher das Geld auszahlen, weil sie sagen, ich will mir doch mal ein schönes Auto kaufen. Totaler Schwachsinn, die Firma kauft das Auto. Mhm. Ja? Und das sind alles so Dinge, wo man im Kopf so ein bisschen umdenken muss. Ja, einfach
das, das sehe ich genauso. Wenn man ins Restaurant geht und eine Kreditkarte vorlegt, spielt es keine Rolle, wenn es denn betrieblichen Sachzusammen hat, ja, dass man ob mit welcher Kreditkarte hat man das bezahlt, ob mit der privaten oder anderen, ja. Das macht man natürlich dann, wenn es einen betrieblichen Sachzusammen hat mit der betrieblichen. Ne? Das geht natürlich nicht, wenn man alleine essen geht. Das ist natürlich nicht, dass man dann für sich selbst. Aber in dem Augenblick, wenn man irgendwie, man trifft den Steuerberater, den Rechtsanwalt, den Unternehmerfreund, den man akquirieren möchte, da, oder geschäftliche Beziehungen hat oder mit dem Arbeitnehmer, alles, das sind ja Betriebsausgaben mit allen. Mhm. Ja, deswegen, da gehört es eben, das ist die oberste und wichtigste Regel, ja, die man machen muss. Und dann muss man auch noch eine Sache sagen, wenn man zum Thema Gehalt kommt. Ich kenne ganz viele Unternehmer, die fangen mit einer GmbH an und sagen, du, ich werde im ersten Jahr, nehme ich mir kein Gehalt raus, weil ich möchte, dass das Unternehmen sie jetzt auch, ich lebe aus meinen Reserven. Dann sage ich, wie wahnsinnig seid ihr denn? Denn im Steuerrecht gibt es für jede Person eine Nullzone. Ja? Das heißt, mit ein bisschen Sozialversicherung die ersten 10.000 Euro, da hat man keine Steuern drauf. Das heißt, wenn man darauf verzichtet, sich auch in einem Gründungsjahr keine 10.000 Euro, wenn man keine anderen Einkünfte hat, das mal vorausgestellt, die 10.000 Euro nicht auszahlen, dann hat man diese Nullzone, dieser Betrag, wo gar keine Steuern führt, die hat man ja weg. Und die wird ja nicht aufgespart. Das heißt, wenn man im nächsten Jahr dann anfängt, sich was auszuzahlen, die 10.000 Euro, die man jetzt schon mit der Steuerfrage, die sind dann weg. Die sind wirklich weg. Und das auch bei vielen Dingen, wo, und das ist eben bei vielen GmbHs, die ich auch als Steuerberater dann erhalte von den anderen, von den Mandanten, wenn dann eine GmbH, dann, oder machen wir es mal vielleicht ein bisschen von der GmbH weg, damit wir nicht nur über GmbH, ein Einzelunternehmen hat einen Verlust. Ein Einzelunternehmen Verlust, um Steuern zu sparen, ist, wenn der sonst keine Einkünfte hat, ein totales Fiasko. Die Nullzone geht auch unter. Das heißt, man muss immer gucken, dass die Nullzone, also das, was man ohnehin nicht besteuern muss, dass das ausgenutzt wird. Und da gibt es genügend Gestaltungsmöglichkeiten, wie man da vorgehen kann. Das rate ich immer. Und wenn es eben dazu kommt, dass der Unternehmer vielleicht am Ende des Jahres schon weiß, komm, ich will hier nochmal den Umsatz, den hole ich mir nochmal rein, dann bin ich Patient und dann ist es gut. Ja? Und man muss wissen, das ist ganz wichtig, die Nullzone hat jeder in der Familie. Also wenn man selber da ist, die Frau, dann noch drei Kinder, hat man fünfmal Nullzone. Dann muss man einfach mal in die Gestaltung gehen. Wie kann man denn die Nullzonen aller anderen ausschöpfen? Wenn man dann sagt, er hat eine Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern, dann sind schon mal 50.000 Euro, die man eigentlich, wenn man strukturell rangeht, steuerfrei stellen kann, das jedes Jahr. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ich glaube, das macht so gut wie keiner. Ja? Es gibt ein paar Leute am Markt, die ich für gut halte, die das auch entsprechend nach außen programmieren oder darüber reden. Aber das muss man einfach wissen. Das heißt, mal zurückzukommen auf die Ausgangsfrage, wie wird besteuert? Die ersten 10.000 Euro, das ist nichts. Denn 9.000 aus der Nullzone plus 1.000 Euro Werbungskosten, Pauschbetrag sind 10.000 Euro Gehalt. Da fällt nichts an, wenn man sonst keine anderen Einkünfte hat. Und danach wird es ganz normal besteuert. Ja?
Das vielleicht auch mal ein Tipp nochmal. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, viele machen ja auch für die Altersvorsorge Aktien sparen oder bauen sich dann Vermögen in Aktien auf. Und wenn man dann halt sagen würde, man wäre dann, man sagt, okay, mit 10.000 Euro kann niemand leben, jetzt während er im Berufsleben steht. Aber wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, okay, er bekommt eine Rente Und er könnte jetzt aber im Monat nochmal 800 Euro steuerfrei aus seiner eigenen GmbH herausbekommen, weil das sind ja dann ungefähr so die 10.000 im Jahr, dann würde doch jeder sagen, hip hip hurra. Also 800 Euro mehr jeden Monat zu haben, die auch noch steuerfrei, das ist doch super. Aber niemand kommt auf die oder wenige kommen auf diese Idee, sondern erhalten ihr Vermögen im Privatbesitz oder Privatvermögen dann und versteuern halt entsprechend jedes Mal, wenn sie was verkaufen.
Das ist aber nur eins von ganz vielen Dingen. Also was wir so ein bisschen vorbereiten, ich habe da eben mit dir darüber gesprochen, wir machen da demnächst ein cooles Produkt, wo wir quasi das Potenzial in jedem Unternehmer, ja, erkennen können. Also strukturell, der muss dann einmal 2 Stunden durch eine Tortur durch, ja, das und danach hat er eine Liste, wo er über sehr substantiert Steuern sparen kann, weil wir einfach glauben, dass man das wirklich einmal strukturell angehen muss, weil ja, der Steuerberater, der typische Steuerberater, berät auch, macht das auch ordentlich, aber er zeigt einem ja nicht die Optionen auf. Ja, und das ist, man muss es aus der Willkür herausnehmen, in einen strukturierten Prozess und sagen, hast du das, dann könntest du darüber nachdenken, hast du das. Man kann sich auch jedes Mal dagegen entscheiden, nicht jedes Mal, wenn es eine steuerliche Gestaltung gibt, dass man oder eine steuerliche Möglichkeit gibt, will man die auch nutzen. Mhm. Aber nee, das will ich nicht. Ja, ich will keine Immobilien GmbH haben, die von der Gewerbesteuer befreit ist, nur mit 15% Körperschaftsteuer, weil ich möchte die Immobilien im Privatvermögen halten, weil ich da weiß, nach 10 Jahren habe ich die Wertschöpfung, die ist dann bei mir. Das ist ja eine Entscheidung. Da kann man, aber man kann einmal drüber reden und eine bewusste Entscheidung treffen. Und das tun doch Unternehmer. Unternehmer treffen permanent Entscheidungen zum Wohle, sag ich mal, des Unternehmens und zum eigenen Wohle. Mhm. Ja, ja.
Cool.
Sehr lang ausgeschweift.
Ja, aber sehr, sehr gut. Wie werden Dividenden auf GmbH-Ebene besteuert, die eine GmbH erhält? Erfolgt bei einer Ausschüttung der GmbH an den Gesellschafter eine zweite Besteuerung, also eine Doppelbesteuerung?
Also das ist ja die große Besonderheit, wenn man eine GmbH hat. Ich glaube, da wirst du bestimmt auch schon mal in deinen Seminaren vorher auch schon mal darüber gesprochen haben. Das ist, glaube ich, das ist allgemeine Tenor. Wenn du eine GmbH hast und hältst halt Aktiendividenden oder Aktienverkäufe, dann sind die da eben nur mit, also von diesen 100, wir nehmen an, das sind 100.000 Euro, von den 100.000 Euro sind 95.000 Euro steuerfrei, 5% sind steuerpflichtig und wenn man 30% auf die 5% anwendet, kommt man nämlich auf die ungefähr 1,5%.
Das gilt auch für Dividenden oder gilt das nur für Verkäufe?
Beides.
Beides,
okay. Ja, das heißt, das ist die Regel, die da gilt und deswegen ist es wichtig, dass man da an dieser Stelle einfach, da geht es einfach um viel Geld und 1,5% zu 25% ist einfach brutal viel Geld, also wirklich brutal viel und das ist ja schon verdientes Geld, ja, und wenn man sich überlegt, wenn man das Geld nicht dann aus dieser GmbH nimmt, ich habe so ein Plädoyer für eine vermögensverwaltende Gesellschaft, das Geld dort lässt und das wieder reinvestiert in Aktiengeschäfte, in Zinseszins, was auch immer, Zinseszins, Immobilien oder Optionshandel oder was auch immer, was einem quasi, wo man der Typ für ist, was, da kommt ja ein enormes Wachstum, eine enorme Möglichkeit. Ja, von 100.000 Euro, 20.000 Euro mehr gibt da einen Riesenhebel. Mhm. Einen Riesenhebel und das jedes Jahr. Also das ist ein brutales. Also deswegen, ja, ich rate aber jedem Unternehmer, also auch wenn ich, alles das, was man nicht ausgeben muss, sollte man nicht ausgeben. Jeder, der irgendwie sagt, bitte gib Geld aus, Steuern zu sparen, das stimmt nicht. Ja, bitte, da bin ich, was du behalten kannst, behalte. Weil eine Steuerzahlung ist immer weniger, als es ausgegeben zu haben. Es gibt ja ganz viele Modelle, irgendwelche Container, Schiffe und so weiter. Ich kenne ganz viele Leute, die ja ganz viel Geld verloren haben. Die sagen mir dann, ja, ich habe die Steuer aber gespart. Ja, super, hast 50% gespart, aber 100% ist weg. Ja, das macht ja keinen Sinn. Ja, also das heißt, was man nicht ausgeben muss, das gibt man bitte auch nicht aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur wenn man es ausgeben möchte oder ausgeben will, ja, dann sollte man natürlich überlegen, kann ich das für mich steuerlich nicht auch für mich optimal gestalten?
Mhm. Ja. Cool.
Kurze Unterbrechung. Weil das vielleicht jetzt im Video hier nicht ganz klar geworden ist, noch einmal die ganz genaue Erläuterung. Wenn du eine GmbH hast und du hältst in dieser GmbH Anteile an fremden Unternehmen, das kann jetzt eine andere GmbH sein oder das kann eben auch eine Aktie eines großen internationalen Aktienkonzerns sein, also beispielsweise von Amazon oder von McDonald's oder von was auch immer, und du erhältst Dividenden, gut, bei Amazon jetzt nicht, aber bei McDonald's beispielsweise, dann sind diese Dividenden nur dann steuerfrei oder steuerbefreit bzw. steuervergünstigt, ne, diese 95% Steuerbefreiung, wenn du mehr als 10% der Anteile dieses Unternehmens hältst. Das heißt also, hältst du Anteile an einer GmbH, mehr als 10%, und die GmbH schüttet Dividenden aus an dich, dann sind diese Dividenden auch steuerbefreit, zumindest zu 95%. Wenn du jetzt allerdings Aktien kaufst, dann wirst du in der Regel ja keine 10% am jeweiligen Unternehmen besitzen. Also ich glaube nicht, dass hier jemand zuschaut, der 10% von McDonald's, Coca-Cola oder einer anderen großen deutschen oder internationalen Aktiengesellschaft hält. Und in dem Falle, wenn du also weniger als 10% hältst, dann müssen die Aktien, Dividenden ganz normal besteuert werden. Also im Rahmen der Besteuerung einer GmbH mit roundabout 30%. So, das war es nochmal kurz zur Klarstellung und jetzt geht's weiter im Video.
Situation, jemand hat jetzt Aktien, der hat sich irgendwie Aktien aufgebaut, hat ein großes Depot und sagt, Mensch, super Idee jetzt mit dieser GmbH, hat sich beraten lassen. Wie bekommt er denn jetzt seine privaten Aktien in eine GmbH hinein?
Ja, das ist jetzt ein bisschen kompliziertere Frage, weil sie ein bisschen davon, also in dem Augenblick, wenn ich sie in die GmbH reinpacke, ist das ein Verkauf, weil die Person selber und die GmbH sind zwei verschiedene Rechtspersönlichkeiten. Du hast eben gesagt, wie ist das, ich muss mich daran gewöhnen, dass ich vielleicht nicht alles selbst besitze, wenn ich die GmbH besitze, die es besitze, das so. Aber deswegen sind es auch zwei verschiedene Persönlichkeiten. Das heißt, wenn man selber die Aktien hat und dann in die GmbH hat, ist es halt ein Verkauf. So, da muss man halt mal gucken, sind es vielleicht noch Altaktien, ja, die dann dabei sind, ja, die man dann vielleicht mit rübernehmen kann oder hat man vielleicht...
Was heißt Altaktien?
Vor 2009 war das ja.
2009, okay. Genau,
genau. Das heißt, diese ich komme auf den Fachbegriff gerade nicht, ist aber egal jetzt. Also alte Aktienpakete, okay, die begünstigt sind noch, weil die Regelung dann ab dem Zeitpunkt das alles steuerpflichtig gemacht hat, ja, hat man noch welche solche, dann kann man sie steuerfrei übertragen, hat man normale dann eben nicht, aber dann geht es auch ums Individuelle, hat man vielleicht in dem Jahr vielleicht aus irgendwelchen anderen Aktienverkäufen, weil man realisieren musste oder so weiter, Verluste, dann macht es vielleicht Sinn, das in dem Jahr zu machen, weil die Verluste halt nicht einfach auf andere Einkunftsarten anrechenbar sind. Da geht es wirklich, also wenn es darum geht, Aktienpakete in eine GmbH hineinzubekommen, muss ich ehrlich sagen, sprecht mit einem Steuerberater. Das hier kann auch keine Beratung komplett ersetzen. Das kann nur logisch sagen, wie die Grundzüge sind und wie man es machen kann. Es gibt immer auch nochmal Besonderheiten, die individuell von dem individuellen Sachverhalt geprägt sind. Und deswegen gibt es manchmal Lösungen, die Modelle auf und die dann größer werden. Und dann frage ich nach, welcher Unternehmensform sind die unterwegs. Und ein skalierendes Unternehmen, was keine GmbH ist, das ist die Vollkatastrophe. Aber es gibt noch einen Top unter drauf. Ein skalierendes Unternehmen, was im Einzelunternehmen geführt wird oder was keine Holding drüber hat. Weil wenn man ein skalierendes Unternehmen hat, ist eine Option immer das zu verkaufen. So wie Aktien. Die Regel mit den 1,5%, die wir eben hatten, die gilt natürlich auch, wenn man sein eigenes Unternehmen verkauft. Ja, und jetzt hat man sein Unternehmen 20, 25 Jahre lang aufgebaut und hat keine Holding-Schuhe drüber und verkauft das dann und dann will der Staat die Hälfte haben. Ja, es gibt ermäßigte Besteuerungsbestände, dann nimmt er nur ein Viertel dann runter, weil es gibt da hinten sowas. Aber ist trotzdem nur zu viel, wenn man sonst 1,5% haben könnte. Und aus der Holding, die man selber hat, kann man sein Leben lang beziehen. Ja, oder hat vielleicht selber ein Aktienpaket investiert, die dann auch die ganze Zeit wieder Geld verdienen. Das ist wie eine Spardose. Eine Spardose, das muss man wissen. Deswegen ist das auch extrem, extrem wichtig. Und da ist eben die Frage, wie man unterwegs ist. Wenn also der Steuerpflichtige, der größere Gewinne macht und einen Gewinn, sag ich mal, über 40.000, 50.000 Euro hat im Rahmen des Einzelunternehmens und hat keine GmbH, der muss wirklich Sachen packen, wegrennen. Also wenn dann fragen die uns immer, dann sagen die uns ja, dann geh mal zu deinem Steuerberater, dass diese Geschichte erzähle ich so gerne, weil das ist wirklich schön. Dann sage ich denen vor, was sie fragen müssen, dann fragen die ihren Steuerberater das und das und dann sagt der Steuerberater, wenn der clever ist, ja, dann sagt er, wollte ich dir auch gerade sagen. Beide wussten, der hat gerade gelogen. Mhm. Aber sie kommen da irgendwie drüber hinweg. Ja? Mhm. Irgendwie sagen beide, okay, ist gut, der macht es jetzt demnächst. Ja? Wenn der Steuerberater, von dem wir so typischerweise das übernehmen, dann sagt, nee, stimmt, kannst du machen. Dann kommt direkt die nächste Frage vom Mandanten, warum hast du es mir denn bisher nicht gesagt? Mhm. Und dann ist das Beste, dann weiß der, das ist wie Schachspielen, das passiert hier, also nicht nur einmal so, dann sagt der Steuerberater, du hast mich ja nicht gefragt. Und dann sieht man in dem Augenblick das Rot in den Augen von dem Steuerpflichtigen, also sagen wir, hast du schon mal den Namen Steuerberater gesehen? Da hat man einen zweiten Teil, ne? Nicht nur Steuern zahlen, sondern auch Berater, ne? Und dann haben die auch wirklich gekündigt. Dann kommen die zu mir und dann frage ich, hast du deinen Steuerberater gefragt? Ja, was hat er gesagt? Ja, hast du nicht gefragt. Ne? Ja.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com/Termin und vereinbare noch heute einen Termin. In diesem 30-minütigen, absolut kostenlosen Termin wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, wie du starten kannst und wenn du schon an der Börse bist, wie du endlich langfristig Geld verdienen kannst. Bitte vergiss den folgenden Punkt nicht. Um erfolgreich an der Börse zu werden, brauchst du einen Mentor, der dir zeigt, welche Schritte du tun musst, um dauerhaft Geld an der Börse zu verdienen. Wir haben schon tausenden Menschen gezeigt, wie man die Börsen zur Erzielung eines regelmäßigen Einkommens nutzen kann.
und du kannst der Nächste sein. Geh jetzt auf www.optionsstrategien.com/Termin und vereinbare noch heute deinen persönlichen Termin.